Einen schönen guten Morgen wünsche ich alle hier zur Winterkirche, obwohl meteorologisch der Frühling begonnen hat. Und wir haben es ja alle gemerkt, seit langer, langer Zeit noch mal wieder ordentlich Sonnenschein. Und ich hoffe, Sie haben den gestrigen Tag ein bisschen genießen können. Ich habe mich einfach mal in die Sonne gelegt. Das hat richtig gut getan. Und heute sieht es ja auch ganz gut aus. Also, es geht in Richtung Frühling. Das freut uns alle sehr. Ich habe heute unsere neue Verstärkeranlage mitgebracht. Ich hoffe, Sie können alles gut verstehen. Diese Anlage kommt dann wieder in die Kirche, aber sie ist mobil und tragbar, sodass man sie einfach überall auch mit hinnehmen kann. Und das finde ich persönlich sehr praktisch. In der vergangenen Woche war ich wieder im Konfirmandenunterricht bei den Vorkonfirmandinnen und Konfirmanden. Und dort haben wir quasi eine kleine Übergabefeier gehabt. Ich werde diese Gruppe jetzt nun übernehmen. Das sind 3 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Bunde und 3 aus Wena. Und wir haben uns gedacht, dass wir das jeweils in den Gottesdiensten mit einem kleinen Startpunkt begehen. Ich muss gestehen, ich hatte mir mehr erhofft, als heute möglich ist, weil die Lina ist heute als Einzige dabei. Die anderen konnten nicht. Der Jonas und die Fabienne konnten heute nicht dabei sein. Trotz allem machen wir diesen Beginn mit einer kleinen symbolischen Handlung. Aber nun wissen Sie alle in der Gemeinde auch, dass ich jetzt den Konfirmandenunterricht übernehmen werde bis zur Konfirmation. Darüber freue ich mich persönlich wirklich sehr. Und Lina, ich möchte dich jetzt als erstes bitten, wenn du die Konfirmandenkerzen, die wir heute dafür auf den Altar gestellt haben, egal wer heute da ist, spielt keine Rolle. Heute zünden wir alle Kerzen an. Lina, ich darf dich bitten, das mal eben zu übernehmen. Und dann haben wir beide eben gerade abgesprochen, und das finde ich sehr, sehr respektabel, dass wir das, was wir komplett vorhatten, nun zu zweit machen werden.
Das ist eine ganz besondere Technik.
Oh.
Die habe ich auch ausprobiert. Das Knöpfchen muss nach vorne. Kommt da. Ich habe auch zu Hause erstmal gestanden.
Die Konfirmandenzeit ist vom Lebensalter her, finde ich, ja eine durchaus schwierige Zeit. Schwierig, weil man selber gar nicht so richtig weiß, wo gehört man hin, noch zurück in die Kindheit oder ist man schon erwachsen. Meistens ist man beides und die Jugendlichen suchen sich dann gerne aus, was gerade am nützlichsten ist. Wenn sie erwachsen sein wollen, sind sie es. Wenn sie nicht, dann machen sie auch gerne nochmal den Weg zurück. Entscheidend im Konfirmandenunterricht ist für mich aber, dass die Zielrichtung im Konfirmandenunterricht klar ist. Die soll nach vorne gehen, nach vorne gerichtet. Wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendlichen selbstbewusst werden, dass sie ihren Glauben, dass sie selber Ja zu ihrem Glauben Ja sagen können. Und wir alle sind eigentlich nur kleine Lichter. Aber wir können unser Licht leuchten lassen. Und das singen wir beide jetzt. Ja, und dann möchte ich an dieser Stelle zu Beginn unseres Gottesdienstes auch noch sagen, was ich inhaltlich mit Ihnen heute hier vorhabe, worum es gehen soll in den Texten, Liedern und Gebeten und natürlich auch in der Predigt. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich gerne mit Ihnen mal über das Thema Gemeindeaufbau sprechen möchte und nachdenken möchte. Und da gibt es eine ganze Menge zu sagen und nachzudenken, das ist ein weites Feld. Sie alle können mitreden, weil sie in einer Gemeinde sind, also Ahnung haben, aber es ist wie beim Fußball, nicht wahr? Wenn man ein Stadion hat und da sind dann 50.000 Leute, hat man 50.000 Trainer. In der Gemeinde, Kirchengemeinde hat man dann so wenn dann 800 Leute in der Kirchengemeinde sind, nun, der Vergleich ist jetzt nicht ganz so. Man hat also auch viele Uninteressierte, die gar nicht die Ambitionen haben. Aber die, die kommen, die wissen natürlich auch, wie es laufen könnte, sollte und vor allem, wie der Pastor zu sein hat. Nicht wahr? Also, darüber können wir noch eine ganze Menge uns unterhalten. Viel wichtiger ist aber, dass wir dabei auch in die Bibel schauen und die gibt nämlich da ganz klare Texte und an denen können wir uns immer wieder alle reiben. Und ich tue das auch schon, solange ich im Dienst bin. Und zwischenzeitlich, ich muss es gestehen, zwischendurch hatte ich wirklich schon ein mentales Tief gehabt, weil die Hoffnung, die ich mir gemacht hatte, dass wir mit der Kirchengemeinde vor Ort vielleicht doch die Welt ein bisschen besser machen können, das hat leider nicht immer funktioniert.
Immer soll die Hoffnung nicht aufgeben.
Genau, Herr Umfede, prima, dass Sie das sagen, weil das hätte ich jetzt auch gesagt. ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ich habe gute Gründe dafür. Denn wenn man genau guckt in die Bibel, wir finden nämlich keine Idealisierungen, sondern wir finden die Beschreibung der Wirklichkeit. Und wenn wir uns nur mal anschauen, mit wem Jesus unterwegs war, dann können wir uns alle die Hand reichen. Das waren keine Glanzgestalten, die er um sich hatte. Und trotzdem ist er mit ihnen durch das Land gezogen und hat erzählt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Es geht heute um die Frage der Wiederentdeckung der Gemeinde. Und ich glaube, wir müssen sie wirklich wiederentdecken. Es wird wirklich höchste Zeit. Denn überall werden wir zurzeit angefochten in unseren Hoffnungen und dem, was wir von der Zukunft des Lebens erwartet haben. Wir haben keine Garantien, die wir mehr noch einfach weiter so erzählen können. Die Menschen sind überall angefochten und selbst das, wo wir normalerweise sagen, das wäre der Hort, wo wir zu Hause sein könnten, nämlich die Familie. Ich weiß, wovon ich rede, unter jedem Dach ein Ach. Die Idealisierung helfen uns da wirklich nicht weiter. Wir kommen alle auf den Boden der Realität zurück und trotzdem gilt es, die Hoffnung nicht zu verlieren. Aber dafür gibt es gute Gründe und da möchte ich gerne mit auf den Weg gehen mit Ihnen. Genug der Vorrede. Wir singen ein erstes Lied für die Passionszeit. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Nummer 98 im Gesangbuch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beten wir nun gemeinsam mit den Worten des 31. Psalms im Gesangbuch unter der Nummer 716 zu finden. Ich möchte Sie bitten, jeweils die eingerückten Versteile miteinander zu sprechen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eines. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen.
Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich schelten, denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not.
Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
Das Leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Amen. Amen.
Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von der Erde ganz zu dir gezogen werden. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Gutes Denken, Tun und Dichten musst du selbst in uns verrichten. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren, mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren. Unser Bitten, Flehen und Singen, lass Herr Jesu wohl gelingen. Amen.
Amen.
Nun bitte ich Tamer Schulte-Pahls nach vorne für die erste Lesung aus der Apostelgeschichte.
Die Epistel für den heutigen Sonntag finden wir aufgezeichnet in der Apostelgeschichte des Lukas im 2. Kapitel, Vers 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen, und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Halleluja.
Wir wollen nun das nächste Lied zusammen singen. Das soll auch dann den Gottesdienst weiterhin begleiten. Wir singen zunächst mal die ersten zwei Strophen von dem Lied Herz und Herz vereint zusammen, 251, 1 bis 2.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag lesen wir im 15. Kapitel des Lukas, Vers 1 bis 11. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silberburschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silberburschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Amen.
Und so wollen wir an dieser Stelle das Bekenntnis unseres Glaubens gemeinsam sprechen. Dazu erheben wir uns. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, warum nur sind wir so wenige? Warum platzt die Hütte nicht aus allen Nähten? Warum trauen wir uns überhaupt, Winterkirche zu machen, wenn wir so eine große Kirche haben, die doch eigentlich Platz hat für, na, wie viele Leute haben wir? 150 Leute passen da rein. Eine Frage, die mich immer beschäftigt hat, warum sich die Menschen mit der doch so guten Nachricht offensichtlich so schwer tun. Wenn das eine wirklich so gute Nachricht ist, wie wir glauben, warum fliegen die Menschen nicht von alleine drauf? Warum kommt nur ein so verschwindend kleiner Prozentsatz der Christen in den Gottesdienst, wo dort doch immer wieder die Botschaft Gottes in unser Leben übertragen wird? Ich sage immer, wenn Weihnachten alle kämen, Gott bewahre, wir hätten ein logistisches Problem. Liegt es an der Trägheit? Oder ist es die menschliche Genügsamkeit? Oder ist die Botschaft Gottes doch auch gefährlich, weil sie uns die eine oder andere Lebensveränderung aufnötigen könnte? Wir haben ja die Geschichte aus der Apostelgeschichte gehört. Die haben alles zusammengelegt. Völlig anderer Lebensstil, als wir ihn hier pflegen. Viele Menschen haben ja Angst vor Veränderungen und wir Deutschen lieben ja nichts mehr als die Konstanz, selbst wenn wir damit nicht zufrieden sind. Hauptsache konstant. Die Ordnung und die geregelten Abläufe sind uns heilig. Und wehe, es kommt irgendwas dazwischen. Viele Menschen sagen ja, okay, ich habe ja meinen eigenen Glauben, dazu brauche ich doch gar keine Kirchengemeinde. Und das Schlimme ist, dass sie theologisch durchaus recht haben. Das Schlimme ist, sie sagen es auch noch, wenn ich einen Besuch zum Geburtstag mache und da kann es passieren, dass das Erste, was kommt, ist, ja, Herr Pastor, wir gehen ja nicht in die Kirche. Dabei wollte ich das doch gerade ändern, oder? Aber sie sagen auch noch, ich möchte mich gar nicht verändern. Ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, es könnte manches besser sein, so wie ich mir das vorstelle, aber im Großen und Ganzen bin ich doch ganz zufrieden mit dem, was ich habe und was ich bin. Manch einer sagt, ich möchte gar keine neuen Menschen kennenlernen. Ich habe doch schon genug mit denen zu tun, die ich kenne. So sind wir Menschen, nicht wahr? Doch die Bibel steht für ganz andere Ziele und Visionen vom Leben. Sie stehen manchmal ziemlich quer zu dem, wie wir uns eingerichtet und in der Welt eingenistet haben. Als erstes Beispiel möchte ich auf die Jünger hinweisen. Ja, sie ließen wirklich alles stehen und liegen. Manche verließen ihre Familie, um diesem Jesus nachzufolgen. Das ist ein Hammer. Die waren von Jesus total beeindruckt und im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Sonst würde man so etwas nicht tun. Aber ich möchte auch auf Jesus selbst verweisen. Er brauchte Menschen um sich. Er brauchte Gemeinschaft. Seine 12 Jünger waren seine Gemeinde. Warum hat er denn nicht alles alleine gemacht? Weil er offensichtlich die Gemeinschaft für den Glauben brauchte. Für Jesus und die Jünger war klar, Glauben muss jeder für sich, aber der Glaube braucht unbedingt den Erfahrungsaustausch. Man kann im Grunde nicht glauben, ohne dass man sich mit den anderen Glaubenden darüber verständigt, was denn Glaube wirklich ist. Wenn wir uns nicht über den Glauben verständigen, dann glauben wir am Ende wirklich jeden Mist oder gar nichts mehr. Das ist auch eine Realität, die man durchaus überall beobachten kann. Ein ähnliches Bild wie das von den Jüngern bietet die erste Gemeinde, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Die Menschen, die zum Glauben gefunden hatten und sich taufen ließen, blieben zusammen. Sie legten alles zusammen. Sie bildeten eine echte, ja, man könnte schon sagen, kommunistische Gemeinschaft. Und sie hatten dabei eine enorme Ausstrahlung, denn es kamen immer mehr Menschen dazu. Es muss wohl so sein. Der Glaube ist also wesentlich auf Gemeinde angelegt. Deshalb hat jeder Christ auch die Aufgabe, sein Verhältnis zur Gemeinde, zur Gemeinschaft der Glaubenden zu bestimmen. Doch was ist eigentlich eine Gemeinde? Was macht eine Gemeinde aus? Für mich ist eine Gemeinde so eine Art Glaubenswerkstatt. In einer Gemeinde steht der Glaube quasi auf dem Prüfstand und manchmal auch in der Anfechtung. Ich weiß, wovon ich rede. Hier zeigt sich, ob das, was im Gottesdienst erzählt wird, tragfähig ist. In der Gemeinde geht es ja um Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit entsteht nicht dadurch, indem wir versuchen, uns als unfehlbar, nahezu perfekte Gutmenschen in Szene zu setzen. Glaubwürdigkeit erlangt man, wenn man zeigt, wie man mit seinen Schwächen und Fehlern, mit seiner Schuld und mit seinem Scheitern, wie man mit Trauer und mit Leid umgeht. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn man immer durch die Straßen geht und zeigt und sagt, wie toll man doch wäre. Toll im christlichen Sinne wäre, wenn man so viel Mut aufbringen würde, dass man sagen würde, hier ist längst nicht alles Gold, was bei mir glänzt. Und wenn ihr wissen wollt, wo ich wirklich gut bin, dann erzähle ich euch von meinem Scheitern und wie ich die Kurve bekommen habe, um mit dem Glauben wieder über Wasser gekommen bin. Das ist die wahre christliche Stärke. Viele Menschen sind ja geneigt, genau das alles mit sich selbst und, wenn es hochkommt, im engsten Familienkreis auszumachen. Warum das so ist, hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man einmal das Gefühl erlebt hat, dass er in der Not nicht getragen wurde, wer einmal erlebt hat, dass nicht das Gefühl von Mitgefühl, sondern die Befriedigung der Neugier eine Begegnung bestimmt hat, der wird vorsichtig und zurückhaltend auch in der Gemeinde. Man kann das gut mit der Situation in der Schule vergleichen. Wenn man eine Schülerin oder einen Schüler an die Tafel zitiert als Lehrer und man weiß im Grunde, dass die Lina das gar nicht drauf hat, weil sie es nicht gelernt hat, und man würde sie nach vorne zitieren und sie vor der Klasse blamieren und vorführen, dann wird Lina jedes Mal vor der Tafel Herzklopfen kriegen, Angst haben, weil sie nicht sicher sein kann, ob es wirklich darum geht, dass sie, wenn sie vorne steht, das zeigen darf, was sie drauf hat, oder ob jemand das Knie stehen lässt und sie drüber stolpern lässt, vor den Augen aller anderen. Was ich hier erzählt habe, klingt schlimm, ist aber schulische Realität gewesen. Und ich vermute, dass es heute immer noch vorkommt. Aber da habe ich jetzt keinen Beweis für. Aber darum geht es mir. Es ging nicht darum, jetzt Schuld zuzuweisen, sondern nur den Vorgang klarzumachen. Ja, wer einmal blamiert wurde, wer einmal diese negative Erfahrung gemacht hat, der ist geimpft für das ganze Leben, und es kostet dann wahnsinnig viel Energie, sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, ihr könnt mir gar nichts. Diese Art des Umgangs miteinander verhindert die aufrichtige Kommunikation in einer Gemeinde und führt dazu, dass man auch in der Kirchengemeinde anfängt, sich voreinander zu schützen. Im Grunde wird in solchen Situationen die Gemeinde nicht zum Abbild des Reich Gottes, sondern eher zu einem Abbild der Hölle. Dann kann es sein, dass man sagt, dann bin ich ja, sag ich mal, im Sportverein oder im Kaninchenzüchterverein besser aufgehoben als in einer Kirchengemeinde. Aber so soll es, so darf es in der Gemeinde nun mal nicht sein, selbst wenn es immer wieder passiert. Wir sind nun mal Menschen, aber die Qualität der Gemeinde zeigt sich an ihrer Selbsterkenntnis. Dafür werden hier die Bibeltexte vorgelesen, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, dass wir uns immer wieder versuchen zu korrigieren. Wenn es uns gelänge, dass wir unsere Erfahrungen und vor allem unsere Glaubenserfahrungen austauschen könnten, dann kämen wir alle mit dem Leben viel besser klar. Eine gute Kommunikation gelingt aber nur, wenn man Vertrauen hat. Und davon haben wir beileibe nicht genug. Glauben ist ja nichts anderes als Vertrauen. Also man kann alles mit sich alleine ausmachen, sicher, klar. Aber es geht nicht so gut. Und so ist es auch mit dem Glauben. Es geht auch ohne Gemeinde, natürlich. Aber wahrscheinlich ist es viel schlechter. Ich möchte das an einem Bild mal erläutern, das vor allem die Jungs unter uns wahrscheinlich gut verstehen. Man kann ein Auto ohne Ölwechsel und Inspektion fahren. Das geht. Kann man machen. Die Konsequenzen kann sich aber jeder ausmalen. Deutlich verringerte Lebenserwartung, garantierter Motorschaden und am Ende extrem hohe Kosten. Komisch, dass wir das beim Auto immer schnell verstehen. Bei Menschen ist das aber nicht anders. Gemeinde ist, wenn es gut klappt, das Service Center für den Glauben. Hier gibt es die Glaubensinspektion. Mehr noch, es gibt ein Gefühl der Sicherheit, nicht auf halber Strecke liegen zu bleiben. Für mich ist das der Grund, beim ADAC zu sein. Er gibt mir einfach das Gefühl, dass wenn ich liegen bleibe auf freier Strecke, dass da jemand kommt. Die Wirklichkeit sieht auch nur menschlich aus. Wahrscheinlich muss man auch 2-3 Stunden warten, bis einer kommt. Aber dieses Gefühl ist mir dann die 125 Euro im Jahr wert. Das darf man nicht unterschätzen, dieses Gefühl der Sicherheit. Und wenn eine Kirchengemeinde davon ein bisschen was abgeben könnte und vermitteln könnte, diese Sicherheit im Leben, dass wenn du in dieser Kirchengemeinde bist, dann wirst du getragen, dann wirst du aufgefangen. Wenn wir das vermitteln könnten, ich glaube, dann könnten wir uns viele Werbekampagnen sparen, dann würden die Leute das merken und dann würden sie auch zu uns kommen. Eine Gemeinde von heute steht im Wettbewerb mit vielen anderen Freizeit- und Sinnstiftern mit ihren Angeboten. Wir sind heute als Kirchengemeinde nicht mehr exklusiv auf dem Markt. Deshalb muss eine Gemeinde heute auch in der Öffentlichkeit Präsenz zeigen. Und da ist noch viel Luft nach oben. Klar, der Gemeindebrief gehört dazu, Internetauftritt. Aber heute geht die ganze Kommunikation bei den jungen Leuten in eine ganz andere Richtung. Da sind wir Omas und Opas nicht die Federführenden, auch wenn wir oft das Sagen haben. Eine Kirchengemeinde muss in Erscheinung treten mit ihrer Botschaft, wobei Botschaft und Träger der Botschaft untrennbar zusammengehören. Dass es uns als Kirchengemeinden überhaupt noch gibt, ist, finde ich, keine Selbstverständlichkeit und irgendwie immer noch ein göttliches Wunder. Es muss deutlich gemacht werden, dass es für den Menschen besser ist, in dieser Gemeinde zu sein und an dieser Botschaft teilzuhaben. Wir müssen auch auf dem Land, auch wenn das jetzt nun sehr kommerziell klingt, wir müssen eine Vorstellung kriegen, was Attraktivität bedeutet, also was eine attraktive Kirchengemeinde darstellt, was das bedeutet. Also dass man auf andere Menschen anziehend wird, dass man Interesse weckt. Oberstes Gebot einer Gemeinde und ihrer Gemeinde muss deshalb sein, du sollst nicht langweilen. Wenn Menschen eine Gemeinde langweilig finden, dann werden sie Gott ebenso bald langweilig finden. Langeweile zu verbreiten ist eine Sünde, weil Langeweile zur Trennung von Gott führt. Deshalb muss eine Gemeinde interessant und vielfältig in Erscheinung sein. Wir brauchen auch mal einen kleinen Aufreger, damit wir ins Gespräch kommen. Wir brauchen vor allem aber Respekt, Leidenschaft, Barmherzigkeit und auch Diskretion. Mit anderen Worten, wir dürfen in unserer Genügsamkeit nicht umherdümpeln. Ich finde, das Beste ist gerade gut genug, weil wir es uns wert sind, finde ich. Aber auch hier gilt, das Beste, von dem ich jetzt rede, was gerade gut genug ist, ist nicht die Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir hier akademische Seminare mit Professoren veranstalten. Es geht nicht darum, dass wir hier alle wie aus dem Ei gepellt und geleckt hier dastehen und eine Riesenshow veranstalten. Es geht nicht darum, dass der Pastor hier als Showmaster auftritt und alle Leute unterhält und bei Laune hält. Das Beste ist vielmehr unsere Haltung, unser aller Haltung, mit der wir das eine tun und das andere dann auch bewusst lassen. Die Haltung ist entscheidend. Geht es immer nur um mich? Auch in der Kirchengemeinde. Es geht nicht darum, ob Ihnen mein Gottesdienst gefällt. Es geht nicht darum, ob er Ihnen gefällt. Es geht einzig und allein, ob das Ziel, das wir uns gesteckt haben als Kirchengemeinde, und da ist der Kirchenvorstand natürlich gefragt, ob wir das Ziel, dass wir das auch erreichen. Ja, weil Geschmäcker sind verschieden. Wenn wir da anfangen, es irgendjemandem recht machen zu wollen, dann gut nach, dann kommen wir nie auf den grünen Zweig. Wir brauchen eine Zielrichtung und wenn die erfüllt wird, dann werden wir gut. Es geht nicht darum, dass ich mit meinen Anschauungen und meinem Geschmack befriedigt werde. Es geht nicht darum, dass wir schauen, es geht darum, dass wir uns bemühen und schauen, dass andere zu ihrem Recht kommen. Dass sich zum Beispiel Kinder und Jugendliche bei uns hier wirklich gerne aufhalten. Dass bei ihnen am Ende ihrer Konfirmandenzeit nicht bleibt, naja, ich bin immer zurechtgewiesen worden, weil mir war halt langweilig, habe mich halt gestört. Und wenn dann bleibt, naja, da war immer jemand vom Kirchenvorstand, der mich da zusammengefaltet hat, das wäre dann zu wenig, ja. Es wäre gut, wenn wir Menschen unter uns wissen, die spüren, dass ihnen in Krisenzeiten beigestanden wurde. Wir sollten uns nicht selbst entwürdigen, indem wir weit unter unseren Möglichkeiten bleiben. Als ich in meiner Konfirmandenzeit war, das ist über 50 Jahre her, als ich konfirmiert wurde. Und da durfte ich mir dann einen Konfirmationsspruch aussuchen. Und da habe ich mir sehr schwer getan. Irgendwie hatte ich nicht so recht was gefunden. Und nach einer längeren Suchphase beim Fettgedruckten in der Lutherbibel bin ich dann hängen geblieben beim Markus-Evangelium. Der Spruch heißt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das ist ein Spruch, der wirklich auch geglaubt werden muss, sonst macht er keinen Sinn. Und wer den Glauben hat, der wird unglaubliche Möglichkeiten in sich entdecken können. Und der Ort, an dem dies möglich ist, ist und bleibt im weitesten Sinne die Gemeinde. Und das ist dann nicht nur die Ortsgemeinde, sondern es gibt ja auch andere Gemeinden, zum Beispiel die Jugendgruppe, der CVJM, überall, wo man sich trifft, sogar der Religionsunterricht kann das sein, wo man zusammenkommt und sich mit der Bibel und der Heiligen Schrift auseinandersetzt. Im Johannes-Evangelium gibt es ganz am Anfang einen schönen Dialog zwischen dem Zweifler Nathanael und Philippus. Und da heißt es, komm und sieh. Komm und sieh es. Und das ist das, was ich am liebsten sage, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, die vielleicht in der Kirchengemeinde nicht so direkt was zu tun haben. Komm und sieh es dir doch einfach an. Ist ein gefährlicher Satz, weil er muss dann auch eingelöst werden. Ja, also es muss dann auch so sein, dass ich halte, was ich verspreche, wenn ich Leute sage, komm und sieh. Jesus sagt dem Nathanael, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Das, finde ich, ist die Vision einer Gemeinde, der ich gerne angehören möchte und wo ich gerne dazu beitragen möchte, dass diese Vision dann nicht Vision bleibt, sondern auch Wirklichkeit wird. Und nun lasst uns von dem Lied Herz und Herz sein zusammen noch die beiden letzten Strophen, 251. Gelobt bist du, Jesus Christus, du hast uns berufen. So halten wir dir hin, was uns bedrängt, worauf wir hoffen und wen wir lieben. Höre uns und erbarme dich. Jesus Christus, die Kriege in der Welt gehen weiter. Täglich kommen hinzu Verzweifelte und Traumatisierte, Verletzte und Trauernde. Täglich müssen Menschen fliehen. Täglich werden Häuser zu Trümmern. Die Erde verbrennt und der Hass wächst. Jesus Christus, wir bitten dich um Frieden. Erbarme dich. Die Furcht vor dem, was kommt, die geht weiter. Täglich fürchten sich die Einflusslosen, die Verachteten, die Armen, die sagen, es ist eh alles egal. Täglich sorgen wir uns um unsere Kinder. Die Kranken leiden und die Schöpfung seufzt. Täglich wächst unsere Hilflosigkeit. Jesus Christus, zeige deine Gerechtigkeit und erbarme dich. Jesus Christus, an der Hoffnung wollen wir festhalten. Überall wird und wurde demonstriert für Menschenwürde, für Solidarität mit Bedrängten und für Gerechtigkeit. Täglich hältst du unsere Sehnsucht nach einer anderen Welt wach. Täglich hören dich die Menschen guten Willens und Menschen finden zueinander. Wir beten, Christus, sei mit deinem Wort in unserer Mitte. Gib unserer Liebe einen langen Atem. Erbarme dich. Gelobt bist du, Jesus Christus, du hast uns berufen. Segne uns und alle, die zu uns gehören, heute, morgen und alle Tage. Und so wollen wir uns an dieser Stelle erheben und gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. Lass uns noch einmal Platz nehmen und ein letztes Lied gemeinsam singen. Das ist das Lied Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 572. Wir machen das mit Bandbegleitung. Die vierte Strophe lassen wir aus. Ansonsten singen wir das Lied einfach durch mit Gitarrenbegleitung und Band dabei. Wir wollen dann unsere Anlage hier auch gleich mal testen. Klar? Und du bist niemand.
Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viel Freude sind mit uns unterwegs, auf gleichen Kurs gestellt. Es gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. Dann läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr. Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns,
Wir haben noch ein paar Bekanntmachungen für Sie. Wir danken zunächst für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 34,50 €. Ebenso für die Kollekte, die am Weltgebetstag der Frauen zusammengelegt wurde, die erbrachte 208,50 €. Die heutige Kollekte, die wir am Ausgang zusammenlegen, ist zur Hälfte bestimmt für die Diakoniestation Bunde Jemgo. Dazu, glaube ich, muss man hier nichts Erläuterndes dazufügen. Die andere Hälfte wie immer für die eigene Gemeinde. Gott segne Gebende und Gaben. Zu den Terminen der kommenden Woche, da geht es erstmal los mit dem Kirchentee, zu dem wir Sie einladen, jetzt gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst nebenan im kleinen Raum. Am Donnerstag ist um 16.15 Uhr Unterricht für die Hauptkonfirmanden in Wena mit Pastor Matthias Vogelmann. Ist doch richtig?
Ja, das ist richtig.
Okay. Dann laden wir ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Das ist insofern ein besonderer Sonntag. Ich komme da jetzt im Anschluss darauf, weil es der Wahlsonntag für den neuen Kirchenvorstand ist. Der Gottesdienst wird gehalten von Predikantin Frau Beatrice Kaiser-Polen hier als Winterkirche im Gemeindehaus. Und jetzt abschließend noch einige Fakten zur Wahl des neuen Kirchenvorstands. Sie alle haben die Möglichkeit, die Geschicke der Gemeinde über das Forum des Kirchenvorstands mitzubestimmen. Und zwar, wie schon gesagt, ist am nächsten Sonntag, dem 10. März, der Wahlsonntag. Wir haben schon im Gemeindebrief bekannt gemacht, dass wir hier im Bunde keine Urnenwahl machen, sondern nur eine Online-Wahl oder eine Briefwahlmöglichkeit anbieten. Die Möglichkeit der Online-Wahl endet heute mit dem 3. März um 24 Uhr. Danach ist das nicht mehr möglich. Die Möglichkeit der Briefwahl endet am nächsten Sonntag, also am Wahlsonntag, quasi um 16 Uhr, weil wir als Wahlausschuss um 16 Uhr beginnen, die Stimmen, die abgegebenen Stimmen der Briefwahl und die dann dazukommenden Stimmen der Online-Wahl auszuzählen. Diese Auszählung ist eine öffentliche Veranstaltung und jedes wahlberechtigte Gemeindeglied ist eingeladen, bei Interesse daran teilzunehmen. Also das geschieht nicht so unter der Hand, sondern da können Sie alle dazukommen und uns auf die Finger gucken. Die Briefwahl endet, wenn sie per Post an die Kirchengemeinde geschickt wird, mit dem Samstag, weil sonntags ja keine Post ausgetragen wird. Wenn Sie die Briefwahl persönlich abgeben wollen, den Stimmzettel über die Briefwahl, dann geht das noch bis 16 Uhr am nächsten Sonntag. Danach beginnt die Auszählung und dann ist natürlich Schluss mit Stimmenabgabe. Die offizielle Verkündung des Wahlergebnisses erfolgt dann eine Woche später, am 17.03. und ab diesem Termin beginnt die einwöchige Beschwerdefrist, falls jemand Beschwerden einlegen möchte, was die Formalität der Wahl angeht. Nicht die Kandidaten oder Kandidatinnen, sondern die Formalität der Wahl betreffen, die ja nicht ganz ohne ist. Es muss eine schriftliche Eingabe unter Angaben von Gründen erfolgen. Das können Sie auch per E-Mail machen, wenn Sie das möchten. Nach dem Auslaufen der Beschwerdefrist, also eine Woche nach dem 17.03., entscheidet der Kirchenvorstand zusammen mit den neu gewählten Mitgliedern im Kirchenvorstand, ob und wie viele Personen er zusätzlich in den Kirchenvorstand berufen möchte oder auch nicht. Das zum Wahl des neuen Kirchenvorstands, dann noch eine Erinnerung. Am Ostersonntag feiern wir in unserer Kirche, die wir dann wieder in Betrieb nehmen sozusagen, um 6 Uhr den Osternachtsgottesdienst. Danach gibt es schon das legendäre Osterfrühstück hier im Gemeindehaus. Dazu bedarf es einer Anmeldung, damit rechtzeitig geplant werden kann. Draußen am Tresen liegt eine Liste, wo Sie sich dann bitte eintragen möchten, wenn Sie teilnehmen möchten an dem Frühstück und am Gottesdienst natürlich. Dann zum Schluss der Wochenspruch für die heute beginnende neue Woche aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Amen.
Vielen Dank, Klaus, für die Hinweise und Ansagen. Ich möchte zum Schluss noch hinten auf den Weltladen hinweisen, wo wir Produkte erwerben können aus der EPA-Produktion. Vielen Dank, Monika, dass du das immer machst. Und ich wünsche uns nun einen guten Sonntag und noch ein schönes Miteinander hier beim Kirchentee. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.